Ah, hier fängt schon die Unternehmensgeschichte an, die lasse ich dann mal weg, wo die wirklich sehr sehenswert wäre, vor allem wenn man vor 3 Tagen Deutschlandfunk gehört hat. Da hat man feiert 20-jähriges Jubiläum, damals waren die erstmals auf Platz 1 an der Weltspitze der Medienunternehmen gerückt. In dieser ganzen, das Kalenderblatt hat der Deutschlandfunk, jetzt kennt es wahrscheinlich, wo es noch 5, historischer Rückblick, die reine Unternehmensgeschichte hat da der Journalist von Deutschlandfunk gebracht. Wie man sich von Bertelsmann aufgearbeitet, von Bertelsmann hauseigen bezahlten Historikern findet, gebracht, die Jahre von 1945 komplett ausgeblendet, obwohl gerade die dem Konzern das große Geld gebracht haben. Also Bertelsmann hat nach 1945 gezehrt von den Reserven dessen, was er in der im Nazifaschismus als Verlag für die Wehrmacht vor allen Dingen verdient hat. So, aber jetzt zurück zu den beiden letzten Folien zur Stiftung. Friendly Fascism war mal so ein geflügeltes Wort der 70er Jahre. Friendly Neoliberalismus könnte man heute sagen. Also Neoliberalismus mit lächelndem Antlitz beinhaltet nach der Ideologie der Bertelsmann Stiftung eine schleichende paternalistische Entmündigung. Also statt platter Herrschaft der Shareholder, also der Kapitalbesitzer, die nur immer den Profit steigern wollen, geht es hier darum, dass die Menschen das Gefühl bekommen sollen, sie würden noch in den Entscheidungsprozess eingebunden. Und dafür gibt es bestimmte Methoden. Gleichzeitig, deswegen schrieb er nicht Staat, sondern beziehungsweise uns, elektronisch buchgründiger Nachrichterstaat ist natürlich beim nicht freundlichen Neoliberalismus auch mit drin. Sie sagen zwar immer, ja, alles soll dereguliert werden, mehr Freiheit, aber mehr Geld wird trotzdem in Militär und Überwachungsstaat und Polizei investiert, auch wenn teilweise das Ganze dann privatisiert wird. Sowohl Polizei, Überwachung als auch Militär. Ist aber auch ein anderes Thema. So, dann haben wir hier Beispiele für die Bertelsmann-Reformen. Bertelsmann bezeichnet sich ja selber als den großen Reformmotor. Reformen, ja, gibt es leider in Anführungszeichen, weil im Grunde genommen geht es hier ja um reaktionäre Gegenreformen, wenn sozialstaatliche Errungenschaften rückgängig gemacht werden sollen. Dass sie in einigen Fällen auch tatsächlich ganz angebracht sind, wo nämlich tatsächlich Bürokratie und bürokratische Macht wuchert, an den Universitäten, denken wir an die professorale Macht. Der selber mal Professor ist, der spürt das wahrscheinlich nicht mehr so, aber alle, die weiter drunter sind, schon. Und wenn da ein bisschen dran gerüttelt wird, da hat man nichts dagegen. Aber wenn das gar nicht geschieht und unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung in Wahrheit die Hierarchien sogar noch verfestigt werden, und das ist mit dem Nebenwettbewerb des zweiten wichtigen Prinzips der Bertelsmann-Politik, nämlich Führung. Es soll Führung obergiert werden, Führungsstärke in einer elitären Spitze entwickelt werden, gehegt und gepflegt werden und den Menschen auch nahegebracht werden. Ja, in dieser Führung findet man dann natürlich auch die guten alten Machtstrukturen wieder, nur ohne, dass sie sich noch demokratisch legitimieren müssen. Und sie sind jetzt ja legitimiert dadurch, dass es keine Elite ist bei uns führt. Und dadurch, dass wir ja genügend Möglichkeiten der Mitbestimmung haben, in Form von, im Sinne von Marketing. Wir werden dann mal so von mit Fragebögen befragt, wie wir das denn finden hier im Betrieb. Das macht Bertelsmann in eigenen Konzern regelmäßig. Das sagt den Mitarbeiter, wenn ich, wie sie es denn finden. Und was man besser machen könnte. Und eigentlich, wenn alles, was im Sinne der Konzernlage ist, wird dann vielleicht auch sogar verbessert, so wie die Mitarbeiter das möchten. Anderes aber nicht. Und nach anderen Bereichen, die vielleicht ja ganz brennend wären, wird auch gar nicht erst gefragt. Kernpunkt der Bertelsmannschen Reformpolitik steht die Bildungsprivatisierung. Studiengebühren an Universitäten, das hören wir an Experten hier. Öffnung der Schulen für private Investoren und für wirtschaftliche Interessen, auch ein Bereich, der hier sicher dran kam. Und dann haben wir hier die verschiedenen Methoden, die eingeführt werden sollen aus der Betriebswirtschaftslehre. Controlling, Ranking, Wettbewerb, wobei Ranking und Wettbewerb den Menschen natürlich so verkauft werden kann, dass es wie eine Demokratisierung wird. Nicht man selber darf vielleicht das Ranking mitbestimmen, man darf jetzt, was weiß ich, die Hochschulen mal bewerten als aus Studentensicht und es spielt dann irgendwie ins Ranking mit ein. Klingt ja, das ist vielleicht ja auch was dran, aber so wie es hier gemacht wird, sicher nicht. Und im Endeffekt sehen wir es in Großbritannien, Eberhard Brandt hat es auf dem Kongress in Hamburg berichtet, nach einer Turnier in Großbritannien. Es gibt eine Spaltung in armen und reichen Schulen. Der Wettbewerb führt letztlich dazu, zumindest dann, wenn so, wie es geplant ist, mit Belohnungen gearbeitet wird, dass diejenigen, die gut abschneiden, danach dann mehr Mittel kriegen, als die, die schlecht abgeschnitten haben. Also das Gegenteil von Sozialstaatskritik, nicht die, die es brauchen, die ihnen essen, sondern die, die die Elite nimmt, angeblich, die kriegen noch mehr. Das führt dann dazu, dass in den schlechten Schulen natürlich die nicht flüchten können, und das sind in der Regel eher die wohlhabenden Eltern, ihre Schüler, ihre Kinder abziehen, die in besser ausgestattete Schulen bringen, wobei dann die schlechten Schulen noch schlechter abschneiden, noch weniger Geld kriegen und so weiter. Es gibt dann einen Teufelskreislauf. Ja, und letztlich führt es zu einer Alimentierung der Reichen auf dem Staat. Das heißt, sie brauchen dann gar keine teuren Privatschulen mehr, weil in ihren reichen Wohnvierteln haben sie ja dann schon eine staatliche Schule, die aus staatlichen Geldern nochmal extrem als Elite hochgetackelt wird und wo die anderen vielleicht nicht hinkommen, weil sie zu weit weg sind oder weil es keine Busverbindung gibt, weil der öffentliche Nahverkehr womöglich das nächste Privatisierungsprojekt war.